Wir haben die erste Folie, so wie Jesus, so auch ich. Das mit dem Thema hat die Anna letzte Woche gestartet am Sonntag und ich war echt tief berührt und höre die Predigt immer wieder, weil sie so tiefgreifend ist für mich. So etwas aus ihrem Herz an uns weitergegeben hat, diese Sehnsucht, sein wie Jesus, wirklich sein wie Jesus. Natürlich wissen wir das alle, das können wir nicht von uns aus. Und so möchten wir die Predigtreihe wirklich nutzen zu dem, dass wir diese Veränderung bis Ostern ein Stück weit erfasst haben, dass wir das, was heute auch in Liedern vorgekommen ist, dass das wirklich Bestand hat, dass das wertvoll ist in uns, das Kreuz ganz neu zu erleben, dass wir knien können vor Demut, vor Dienstbereitschaft, vor all dem, was noch kommt, vor diesem mächtigen und lebendigen Gott. Jesus, ein Leben in wahrer Demut. Die Folie 2 haben wir schon. Jawohl. Demut zeigt sich in vielen Lebensbereichen. Also ich habe mir einige Gedanken gemacht und gemeinsam wollen wir mal 4 Punkte betrachten. Das zeigt sich in der nächsten Folie. Demut bedeutet sich selbst erniedrigen. Zu dem sage ich nachher noch was. Demütig zu sein bedeutet auch, nicht so sehr an sich selbst oder mit sich selbst beschäftigt zu sein, sondern mehr an andere zu denken. Und Jesus, das ist der Punkt 3, hat seine Macht nie für sich selbst gebraucht. Und da möchte ich in besonderer Weise einsteigen im Johannes 18. Demut zeigt sich auch, dass man bereit ist, andere um Hilfe zu bitten und auch diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, dass es uns Schwaben da in besonderer Weise fehlt, jemand um Hilfe zu bitten. Okay, einleitend möchte ich was zu Demut sagen. Was ist Demut? Und bereits in der griechischen Antike war Demut eine gute Tugend, eine gute Eigenschaft und wurde von Sokrates, Platon und Aristoteles praktiziert und gelehrt. Also das sind hunderte von Jahren, bevor Jesus Christus geboren wurde, haben die sich mit dem Thema schon beschäftigt. Aber wenn wir lernen wollen, was Demut ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Er ist das beste Beispiel für Demut. Ja, so war Demut, was auch oft als Sanftmut übersetzt wird, gleichbedeutend mit einer klugen Selbstbeherrschung und der Fähigkeit, eine Mittelposition einzunehmen. Also nicht das Extrem links oder das Extrem rechts, sondern das in der Mitte. Auch in den heutigen Bereichen von Management, Politik und alles andere, auch die zum Beispiel in der Psychologie wird es verwendet und wird Demut interpretiert und ausgelegt. Obwohl der Begriff der Demut zu den zentralen Begriffen im christlichen Sprachschatz gehört, verlor er größtenteils seinen biblischen Inhalt. Und das ist schon interessant, dass wir so wenig über Demut reden. Das Wort Demut ist somit fast zum Fremdwort geworden, also für uns im christlichen Bereich. Das Gegensatzwort zu Demut, das kennen wir vielleicht ganz spontan. Was fällt euch ein? Welches Wort? Demut? Hochmut, danke. Hochmut und Stolz, das sind so zwei Worte, die ein starkes Gegensatzpaar bilden zu dieser Demut. Mit diesen beiden Anteilen wurden wir herkommend aus der gefallenen Schöpfung geboren. Also die Dinge, die sind uns in die Wiege gelegt worden, die musste man sich nicht aneignen. Die haben wir so gratis aus der gefallenen Schöpfung mitbekommen. Demut ist oder demütig ist man, eben wenn man nicht hochmütig oder stolz ist. Ganz einfach. Demut ist eine ungeheuchelte Art, in der wir ehrlich und lernbereit miteinander umgehen. Dazu gehört der Mut, uns vor Gott so zu sehen, ja, wie wir wirklich sind. Und ich glaube, das darf wirklich mutig sein. Wenn ich mein Leben selber betrachte, vorher im Lobpreis so zurückgeführt, ja, warum darf ich auf die Knie gehen? Warum darf ich diesen lebendigen Gott, diesen herrlichen Herrn anbeten? Ja, das ist eine Gnade Gottes, die uns geschenkt wurde. Und ehrlich gesagt, da ist null Spielraum für Scheinheiligkeit. Ich kenne das, was Scheinheiligkeit ausmacht. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wo man es versucht, sich besser darzustellen, als man ist. Aber vor Gott, ja, da brauchst du dich nicht mehr bemühen. Der kennt dich. Wirklich demütig sein können nur Menschen, die Jesus kennen und in ihm verwurzelt sind, ja, ihre Identität aus Jesus Christus beziehen, aus seinem Leben. Das sind die, die demütig sein können. Und zwar ehrliche Demut, keine scheinheilige Demut. Sanftmut ist, wenn man auf das unfreundliche Handeln eines anderen dir gegenüber nicht genauso reagiert, wie er zu dir war. Es gibt Situationen in meinem Leben, da muss ich ehrlicherweise sagen, ja, klappt ganz gut. Und dann gibt es aber Situationen, das sind echte Baustellen in meinem Leben, die ich immer wieder und immer wieder vor Gott bringen darf. Und ein Beispiel dafür, wenn mich jemand ganz bewusst anlügt, so richtig so fett ins Auge, fett ins Gesicht anlügt und ich merke das. Und ich glaube, wir merken das alle, die in Christus Jesus sind, dass wir die Unterscheidung des Geistes haben und erkennen können, was Lüge und was Wahrheit ist. Und dann rührt sich was in mir, dann bewegt sich was in mir. Und ich denke, das ist so etwas Ähnliches wie ein heiliger Zorn. Ein heiliger Zorn, wo diese heilige Wut in uns auftaucht, und zwar nicht gegen den Menschen, sondern gegen den Lügengeist. Das ist unterscheidend, das ist wichtig zu wissen. Was ist Demut nicht? Markus hat es ja schon hervorragend gemacht und gezeigt. Ich habe noch ein paar Beispiele dafür, vielleicht zur Ergänzung. Oft wird Demut gleichgesetzt mit Kriecherei, mit Bescheidenheit, Feigheit, Minderwertigkeit. Das ist das, was Markus auch gesagt hat. Demut ist keine Kriecherei, indem Menschen bewusst oder unbewusst über das Kriechen, also das scheinbare untertänig zu sein, zu Geltung, Macht, Erfolg und Reichtum kommen wollen. Manch einer von uns hat es sicherlich schon erlebt. Also ich erinnere mich an meine erste Arbeitsstelle, da war es so, es gab ein Riesenplakat an der Wand, und da stand drauf, also neben Fahrrad, wer Rad fährt, ist schneller. Ich weiß nicht, den Spruch kennt ihr sicherlich alle. Aber die Bedeutung, genau, danke, die Bedeutung ist enorm wichtig. Ich habe sie lange Zeit nicht begriffen, was da eigentlich dahinter steckt. Aber es steckt Folgendes dahinter. Wer Rad fährt, ist schneller. Wer andere schlecht macht, wer schlecht redet über andere und so weiter oder sie beim Chef anschwärzt, ist schneller auf der Erfolgsleiter. Interessant. Und das habe ich dann schon auch erfahren, das habe ich auch selber erlebt. Also nicht, dass ich der Radfahrer war, sondern dass ich Dinge erlebt habe, gesprochen habe, in der Freude etwas Neues entwickeln zu dürfen, beziehungsweise eine Idee hatte, die habe ich kundgetan. Der andere ist zum Chef gegangen und hat gesagt, ich weiß was. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ja, das ist sowas wie Radfahren. Das heißt, nach oben buckeln und nach unten treten. Also wenn so ein Radfahrer zu deinem Chef wird, dann hast du nichts Gutes dabei. Demut ist keine falsche Bescheidenheit, um bei Menschen besser dazustehen. Unterwürfigkeit, das heißt, sich kleiner machen, als man ist, das ist keine Demut. Demut ist keine äußerliche Erniedrigung zur Befriedigung des Fleisches, also versteckter Hochmut. Das ist versteckter Hochmut, sonst gar nichts. Das ist auch Stolz, Hochmut. Ich will nur zeigen, indem ich das tue, wie demütig ich bin. Dass du erkennen kannst, hey, oh, der hat's drauf. Nee, das ist nicht Demut. Demut ist nicht Schwächlichkeit oder unkritische Unterordnung. Demut ist nicht Schwächlichkeit oder unkritische Unterordnung. Sie kuscht nicht und steckt auch nicht zähneknirschend zurück. Demut ist eine Größe, eine Kraft. Wenn man sie ausübt, wird man sie erleben. Was sagt uns Jesus zu Demut? Da kommen wir zur Folie 4. In Matthäus 11, Vers 29 spricht Jesus selbst diesen Text. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wer möchte nicht zur Ruhe kommen? Nach einem angestrengten Tag, wer hat nicht Sehnsucht nach dieser Ruhe? In einer anderen Übersetzung sagt Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das können wir am besten erkennen, wenn wir Jesus beobachten, wie er mit anderen Menschen umgeht. Anhand der Bibel finden wir so viele Beispiele aus seinem Leben. Ich habe mir viele Beispiele rausgesucht und gelesen und darüber nachgedacht und habe euch ein Extrablatt ausgelegt zu dieser Predigt. Das könnt ihr am Ende des Gottesdienstes dann mitnehmen. Ein Extrablatt, wo viele Hinweise, Bibelstellen sind, um nochmal darüber nachzudenken und nachzulesen. Anna hat das letzte Mal zwei Bibelstellen erwähnt, die möchte ich nur ganz kurz in diese Reihe stellen. Die Fußwaschung aus Johannes 13. Durch Jesus ist das Wort Demut neu geprägt worden, wirklich neu. Dass er den Dienst der Fußwaschung seinen Jüngern freiwillig erweist, darin liegt das Neue und Einzigartige dieser Handlung. Das Neue ist, dass der König, der Herrscher aller Heerscharen, sich aufmacht und den Menschen dient. Das war die Botschaft von Anna. Und hier möchte ich dasselbe Wort verwenden, beziehungsweise denselben Text verwenden, für Demut. Dieser König, der es nicht nötig gehabt hätte, jemand den Fuß zu waschen oder die Füße zu waschen, der hat sich aufgemacht und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Der Weg zum Kreuz. In Philipper 2, Vers 5 folgende spricht Paulus von Nachahmung der Demut Christi. Jesus war demütig und gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diese beiden Bibelstellen, wie gesagt, hat Anna uns ganz gut verdeutlicht. Jesus konnte natürlich auch eine andere Seite zeigen. Auch eine kraftvoll provozierende Seite. Jedoch auch in dieser Situation stand er immer voll Demut unter dem Gehorsam des Vaters. Und ich möchte zwei Stellen ansprechen, und zwar die Tempelreinigung aus Johannes 2, Vers 13 bis 17. Das sagt Jesus: Ihr habt aus dem Gebetshaus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Hey, und die Worte, die kamen nicht lieb rüber. Die kamen streng, stark, voll heiligem Zorn rüber. Und die Reaktion, seine menschliche Reaktion war auch klar. Die kennt jeder, indem er wirklich die Tische da umgeschmissen hat und die Tiere freigelassen, was auch immer da geschehen ist. Aber das ist in was in zutiefst berührt, erfasst hat. Das Haus des Vaters, das ein Gebetshaus sein soll, zur Räuberhöhle macht. Dann das Urteil über die Pharisäer aus Matthäus 23. Da steht, beziehungsweise spricht Jesus: Wehe ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Heuchler. Das ist ein Titel, den möchte ich mir nicht zusprechen lassen. Weil das ist zutiefst eine Ablehnung. Heuchler. Den Menschen legt ihr unbeschreibliche Lasten auf und selbst haltet ihr euch nicht daran. Das ist das, wo ihr uns auch immer wieder gegenseitig prüfen könntet. Das heißt, wenn hier von vorne oder der eine zum anderen was sagt, das soll auch dem standhalten, dass dessen Tun dem entspricht, was er gesagt hat. Und das ist ein wichtiger Teil, den Jesus hier uns verdeutlichen möchte. In der Folie 5, ja, Paulus beginnt in Philipper 2, Vers 3 bis 4 in Einzelnen zu beschreiben, wie Jesus diese Haltung gegenüber den Menschen zeigte. Und der Text, den habt ihr schon gelesen, ich sage es nochmal: Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Liebe Geschwister, ein Teil unserer sündigen, rebellischen Natur ist Selbstsucht. Bekannte Amerikaner, Präsidenten sagen, America first. Ist das auch Selbstsucht? Aber ich spreche es mal runter auf mich. Hey, zuerst komme ich drauf. Und dann du. Das ist Selbstsucht. Sie wird in dieser Welt gefördert. Und das können wir in wirklich vielen Medien beobachten. Wirklich durchweg. Vielleicht jetzt gerade in dieser Krisenzeit vermehrt. Selten schreibt jemand, dass Demut eine gute Eigenschaft ist. Habe ich zumindest auf der weltlichen Zeitung noch nie gelesen. Doch Demut ist ein wesentlicher Teil unserer christlichen Einheit. Einheit in Demut. Einheit, den anderen höher zu erachten als sich selbst. Einheit, den anderen zu Ehren bringen. Ihm zuzusprechen, was du Gutes an ihm siehst. Ihm zuzusprechen, was er Gutes getan hat. Und eben nicht auf seinen eigenen Vorteil zu achten. Demut ist ein Schlüssel, ein echter Schlüssel aus den wunderbaren Charaktereigenschaften unseres Herrn Jesus. Er hat so gute Charaktereigenschaften. Und das Schöne ist, dass er die uns vermitteln möchte. Er möchte uns so verändern, dass wir diese Eigenschaften an uns selbst wiederfinden. Demütig zu sein bedeutet, sich seiner Schwachheit bewusst zu sein. Und glaub mir bitte, wenn du weißt, da hast du eine Schwachstelle, Da kannst du ganz anders mit umgehen. Wenn du die nicht verdecken musst oder beschönigen musst oder, wie soll ich sagen, verstecken musst. Nee, das ist Freiheit, auch mit Schwachheit, mit der eigenen Schwachheit richtig gut umgehen zu können. Demütig zu sein heißt auch, in all unserem geistlichen Erfolg, und da gehören zum Beispiel Gebetserhöhungen, das Reden des Geistes, da gehört all das, was von Gott kommt, was er Gutes an uns getan hat, dass wir ihm, dem Geber aller Gaben, diese Ehre geben. Das ist das Entscheidende. Die Ehre, die eben ihm gebührt. Und ich muss immer wieder lachen über diese russischen, das ist jetzt nichts Negatives, aber über die russischen Generäle. Wenn die in der Öffentlichkeit auftreten, dann haben die lauter so Button, sage ich mal, auf der Brustheften oder am Revers-Heften. Und da ist der ganze Brustraum ist belegt mit so Auszeichnungen, vielleicht Selbstlob. Das ist interessant. Wir kommen nun zu Punkt 1, sich selbst erniedrigen, sich der Obrigkeit stellen. Das ist nicht einfach. Ich habe das auch erlebt in der Corona-Zeit. Was ist gut? Was soll ich tun? Was sagt die Obrigkeit? Muss ich mich da demütigen? Muss ich mich da drunter stellen? Ist das alles wichtig oder ist das eigentlich nebensächlich? Jesus hat seine Herrlichkeit beim Vater verlassen, um sich selbst zu erniedrigen, als Mensch unter Menschen. Er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet und hat seinen eigenen Willen verlassen. Seine eigene Vorstellung verlassen, seine eigene Vorstellung auf den Altar gelegt. Und das ist wichtig, dass wir das wirklich tun können. Wie ist das bei uns Menschen? Wenn uns jemand Unrecht tut, also so richtig mal schön auf die Füße tritt, da kommt doch sofort der alte Adam hoch und sagt, aua, tut weh. Und ich habe doch recht. Ich habe recht mit meiner Meinung, mit meinem Denken. Kennt ihr sowas auch? Wenn wir unser Recht verlassen, interessanterweise können wir besser mit Konflikt umgehen. Ich glaube, dass das auch das eigene, vielleicht spürt man das bei Ehepaaren untereinander auch mal, obwohl ich weiß, dass ich Recht habe, bleibe ich nicht darauf bestehen und setze das durch, sondern ja, ich bin bereit, da ein Stück loszulassen. Jesus hatte sein Recht verlassen. Er hatte kein Erkennungsmal, keinen heiligen Schein, als er hier auf der Erde war. Und ich glaube, im Himmel hat er das auch nicht. Selbst die Soldaten hatten keinen Steckbrief, als sie den Herrn im Garten Gethsemane suchten. Erst als er sie fragte, wen sucht ihr, hat er sich ihnen zu erkennen gegeben. Und mich hat dieser Text richtig bewegt. In Johannes, das ist die nächste Folie, Johannes 18, Vers 3 bis 7 wird das folgt beschrieben. Die obersten Priester und Pharisäer hatten Judas einen Trupp Soldaten, das sind 8 Soldaten ungefähr, an die Seite gestellt und einschließlich der Tempelwächter mitgegeben, um Jesus zu fassen. Und ich kann mir vorstellen, wie Judas diese Truppe angeführt hat. Wie er wirklich vorneweg ging, in dem scheinbaren Bewusstsein, er tut was Gutes. Nun marschierten sie mit lodernden Flammen, ja, Fackeln steht hier, Laternen und Waffen dorthin. Judas führte die Truppe wirklich mit Überzeugung an. Er war lange Zeit mit Jesus unterwegs und wusste die Gewohnheiten, die Gewohnheiten Jesu, dass er immer und immer mal wieder im Garten Gethsemane war, um zu beten, um seinen Vater aufzusuchen. Er ist auf andere Gebetsorte zugegangen, aber hier an dem war es klar, das ist Garten Gethsemane. Und trotzdem kannte er Jesus nicht. Wie ist Jesus? Judas wusste nicht von der Herrlichkeit dieser Person Jesu. Noch von seiner gewaltigen Macht gegenüber allen seinen Feinden, noch von der unendlichen Liebe zu seinen Schafen, die ihm der Vater gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, hier sind alle. Ich habe keines von ihnen verloren und das ist echt, richtig gut. Noch von dem vollkommenen Gehorsam Jesu gegenüber seinem Vater. In Vers 4 steht, Jesu wusste, was ihm geschehen würde. Er war vorbereitet. Er hat alle Erkenntnis der ganzen Situation von seinem Vater gezeichnet bekommen. Er ging diesem Trupp, diesen Soldaten, diesen Tempelwächtern aufrecht entgegen. Also nicht so voller Angst oder Pein oder sonst irgendwas, sondern er ging ihnen aufrecht entgegen. In aller Autorität. Und ich muss ehrlich sagen, ich als Mensch würde wahrscheinlich da vorher die Kurve kratzen und sagen, okay, dann eben ohne mich. Jesus ist an dieser Stelle nicht zurückgewichen. Er war nicht widerspenstig gegenüber den Gedanken Gottes. Und ein Bild fällt mir ein, nee, ich darf nicht sagen, dass die Zeit, doch Dietrich Bonhoeffer, von dem wird behauptet oder gesagt, die Gefängniswärter, die ihn morgens aus seiner Zelle kommen sahen, die haben gesagt, dieser Mann geht nicht wie ein Gefangener aus dieser Zelle raus. Dieser Mann geht aus seiner Zelle heraus wie ein Gutsherr, aufrecht, Autorität und freundlich, wohlgesinnt den Menschen, die um ihn sind. Das ist etwas Besonderes. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Judas stand bei ihnen, als Jesus sich zu erkennen gab. Und als er sagte, ich bin es, wichen alle zurück und fielen zu Boden. Das ist mir ganz neu bewusst geworden, was da eigentlich wirklich geschah, in welcher Autorität, in welcher Kraft, in welcher Herrlichkeit vom Vater dieser Jesus wirklich hier die Position einnehmen konnte. Das war eine übernatürliche Kraft. Ich glaube, das war so eine Kraft wie bei der Sturmstellung von Jesus. Als Jesus die Worte sagte, ich bin es, wichen seine Feinde zurück. Die konnten gar nicht anders. Die wichen zurück und sind gefallen. Hier befanden sie sich in der großen Gegenwart des Ich Bin. Und wir erinnern uns alle an die Mose-Geschichte, wo er vor diesem brennenden Dornbusch stand und Gott ihm den Auftrag gegeben hat, du sollst die Israeliten aus Ägypten rausführen. Und dann hat er gesagt, okay, unter welchem Namen soll ich das weitergeben? Und dann hat sich Gott selber zu erkennen gegeben und sagte, ich bin der ich bin. Und noch einmal fragte er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus von Nazareth. Ich habe doch euch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen. Und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen. Das war ein Befehl. Lasst die anderen gehen. Da gab es keinen Widerspruch. Da war kein Raum für Widerspruch oder für anderes Handeln da. Und so wurden auch diese Jünger tatsächlich nicht gefangen genommen. Was mir ganz gut gefällt, dass offensichtlich Autorität und Demut sich nicht ausschließen. Das ist eine Einheit. Wenn du demütig sein kannst vor Menschen, da hast du Autorität. Wenn du Autorität suchst, dann sei demütig vor Gott und den Menschen. Hier zeigt sich die demütige Haltung auch in dieser schwierigen Situation. Jesus gab sein Leben für die Schafe, anstatt wie der Mietling die Schafe zu verlassen und zu fliehen. Aber wenn er sich selbst gibt, dann wird er es nicht erlauben, dass die Schafe angetastet werden. Und das war dieser Befehl. Dann lasst diese gehen. So wurden die Jünger Jesu nicht gefangen genommen. Das ist richtig. Zweiter Punkt. Demütig zu sein bedeutet auch, nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein, sondern mehr an die anderen zu denken. Wir haben ja ein soziales Umfeld, da kann man das ständig üben. Das ist in der Familie, in Bereichen, wo man arbeitet, überall kann man das üben. Ihr wisst alle, dass sich Jesus hat taufen lassen, obwohl er das gar nicht nötig hatte, denn er war vollkommen rein. Ohne Sünde und musste somit auch keine Buße tun. Aber er wollte durch diesen Gehorsam ein Zeichen unter den Menschen setzen: Ich bin bei euch. Ich bin ein Teil von diesen Menschen, ich bin ein Teil von euch. Das bedeutet doch ganz praktisch, den anderen höher zu achten als sich selbst. Oder mich eben nicht über andere zu stellen, obwohl ich das Recht dazu hätte. Jesus hätte können sagen, ja, Taufe ist nicht nötig, ganz bestimmt nicht. Aber er hat sich da auch gedemütigt und sagt, okay, ich bin ganz Mensch, ich ordne mich diesem System, dieser Taufe unter. Ja. Ich möchte niemand provozieren, ich möchte nicht in den Vordergrund gestellt werden. Das war immer sein Anliegen. Und sich in den Vordergrund stellen, das kennen wir sicherlich auch, wenn man eine Fotosession macht. Und da die richtig, es sind mehrere Leute da, die fotografiert werden, gemeinsam in der Gruppe. Wer stellt sich wohin? Ich habe den riesen Vorteil, dass ich relativ groß bin und ich stelle mich immer ganz hinterhin. Das heißt aber nicht, dass ich da besonders demütig bin, aber es ist eine nette Beigabe für mein Leben. Wenn man aber sonst immer wieder sieht, ja, wer sich da in den Vordergrund drängen möchte, das kann man bei Prominenz, bei Politiker und so weiter, kann man das immer wieder erkennen, wer steht da vorne dran. Drittens. Jesus hat seine Macht nie für sich selbst gebraucht. Diese Tatsache nützten sogar die Soldaten, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, wie auch die Pharisäer zum Spott gegenüber Jesus. Und das tut mir in der Seele weh, muss ich echt sagen. Wenn ich das lese, Folie 7, sagt uns das Matthäus 27, 42, 43, die Verse. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der König Israels ist er doch. So steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er will. Jesus hat darauf nicht geantwortet. Und ich bin sicher, er hätte die Möglichkeit gehabt, Legionen von Engeln zu rufen, um das Thema zu beseitigen. Das war überhaupt kein Problem gewesen für ihn. Aber aus demütigem Gehorsam zum Vater hat er das eben nicht gemacht. Punkt 4. Demut zeigt sich auch, dass man bereit ist, andere um Hilfe zu bitten. Und auch gegebenenfalls denn diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unser Stolz und auch unsere Scham kann an dieser Stelle ein riesengroßes Hindernis sein. Offensichtlich ist es leichter, anderen zu helfen, als selbst um Hilfe zu bitten und diese dann auch anzunehmen. Jesus hat bei seinem Vater immer wieder diese tiefe Gemeinschaft, die tiefe Geborgenheit gesucht. Es war immer wieder wichtig, dass er seinen Vater in der Stille gesucht hat, um auch Weisungen von ihm zu empfangen. Und so dürfen auch wir erkennen, dass wir die Hilfe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder brauchen. Jetzt kommen wir mit der Folie 8 zum Schluss langsam. Und da wird beschrieben von Petrus in 1. Petrus 5, Vers 5b. Kleidet euch in Bescheidenheit, was auch Demut heißt. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Welch ein Angebot ist das, so vor unseren Herrn zu kommen und bei ihm alles ablegen zu können. Das, was uns belastet, das, was uns bedrückt, wo wir vielleicht eine Lüge vollzogen haben, wo wir falsch gehandelt haben. All das dürfen wir wirklich vorlegen. Das gilt auch für unser Versagen. Und wenn es noch so peinlich ist. Und ich möchte ganz kurz noch ein Beispiel aus meinem Leben mitgeben. Als ich meinen Stolz vor Gott abgelegt habe. Und zwar der Stolz war, ich war in finanzieller Schwierigkeit, habe ich immer gesagt, das schaffe ich schon. Diese Suppe hast du dir selbst eingebrockt, also bitte Karl, dann löffle die auch selber aus. Und irgendwann ging es nicht mehr. Ich habe erkannt, es geht nicht ohne Gottes Hilfe. Und diese Hilfe habe ich gesucht. Und Gott war gnädig. Eigentlich wollte ich bei meinen Finanzen alles richtig machen. Ich wollte ein guter Verwalter sein, so wie Jesus das beschrieben hat in seinen Gleichnissen. Und was ist geschehen? Trotzdem habe ich versagt. Und sich trotz Stolz und Scham unter die Hand Gottes zu beugen, ihr Lieben, das kostet echt Überwindung. Das machst du nicht so geschwind. Das ist etwas, was ja, viele schlaflose Nächte und Überwindung kostet. Ich habe hier aufgeschrieben, wer legt schon gern die Krone von Stolz ab? Hethische Krone, die kleidet uns. Die ist schön anzusehen. Als dann die Zeit gekommen war, wurde mir geholfen auf eine Weise, die mich total überrascht hat. Wenn ihr das nachher noch wissen wollt, was das war, gebe ich gerne weiter. Aber was lernen wir daraus? Demut gibt dem Menschen ein neues Persönlichkeitsprofil. Wenn wir Demut üben, werden wir von diesem Zwang, Menschen gefallen zu müssen, befreit. Weil unser eigenes, das eigentliche Interesse dem gilt, wirklich nur dem gilt, Gott zu gefallen. Das soll unser Beweggrund sein für all das, was wir tun. Ich muss mir dann nicht mehr Gedanken machen, ob ich bei den Menschen oder meinen Mitmenschen als Schwächling angeschaut werde oder gesehen werde. Völlig, völlig belanglos. Hat keine Kraft mehr. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, was die Mitmenschen denken oder sagen. Wenn ich mich zu Gott stelle und sie vielleicht doch etwas unverständlich reagieren oder belächeln. Um in wirklicher Demut zu leben, ist es überaus wichtig, dass ich meine Identität in Jesus Christus kennenlerne und weiß, wer ich bin in Jesus Christus. Aus dem raus kann ich wirklich dann handeln und tun. Ich habe noch eine Formel. Demut ist Mut haben, Gott zu gefallen. Demut ist Mut haben, Gott zu gefallen. In allem, was Jesus tat, war er mutig genug, nicht den Menschen zu gefallen, sondern seinem Vater im Himmel. Dort, wo wir bereit sind, nicht auf unser Recht zu bestehen, wo wir unser Recht aufgeben, dürft ihr wirklich glauben, da will Gott für dich streiten. Da will er in Riss treten, da will er die Sache für dich lösen. Ich frage mich in meinem täglichen Leben oft, wo verzichte ich auf mein Recht? Wo kann ich darauf verzichten? Und es gibt genügend Gelegenheiten, wo ich sage, okay, manchmal vielleicht auch um des Lebens Friedens willen. Oder wo bin ich bereit, den unteren Weg zu gehen? Mit dem Motto möchte ich enden. Das ist eines meiner Lebensmotten. Mottos. Verlieren und zu gewinnen. Ich möchte alles gewinnen bei Jesus Christus. Lasst uns mit diesem Gedanken nach Hause gehen. Amen.